Und wir können innerlich geistig auch gerade mitlesen. Es ist aus der Apostelgeschichte. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria und aus den Provinzen Zilizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Das ist einmal aus dem Kapitel 6 von der Apostelgeschichte, Verse 8 bis 12. Und da geht ja die Geschichte noch weiter. Als Stephanus das sagt, er hat ja viel Bibelwort aus dem Alten Testament den Menschen dort erklärt. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Die ganze Geschichte kann man nachlesen, Kapitel 6 und 7 von der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ja, und Herr Jesus, wir bitten dich jetzt auch gerade, dass du den Matthias segnest, ihn ausrüstest, ihm die richtigen Worte gibst, seine Lippen salbst. Einfach, dass er das erzählen darf, was du durch ihn möchtest zu uns reden. Danke, machst du auch unsere Herzen und Ohren auf. Und wir wollen das Wort auch bewahren in unseren Herzen. Und nicht nur Hörer, sondern auch Täter vom Wort sein. Danke, Herr. Amen.
Amen. Danke vielmals, Silvia, für die super Einführung. Wir haben schon so viel vom Schauen, von Blickrichtungen, von verschiedenen Schauen. Der Björn hat es aufgegriffen, die Anzeigen gehört. Wir sind eigentlich schon mitten im Thema drin. Das ist ganz genial. Angelassen ist es auch schon. Hier haben wir noch das Titelbild. Was kommt da? Jawohl, perfekt. Drei wichtige Blicke. Wer von euch hat während seiner Schulzeit zwischendurch zum Schularzt müssen? Nur so, ja, vielleicht ist das nur im Kanton Bern so. Ja. Aber einige von euch auch. Bei uns ist es so, dass man das regelmässig muss oder immer noch muss. Bei der Schulkommission zu tun. Und das ist ein Thema, welche Ärzte das da in Frage kommen, was die Schuluntersuchungen machen. Und ein Teil von dieser Schuluntersuchung, voilà, jetzt bin ich gerade ein bisschen schnell gewesen. Ich bin ein bisschen überdurchschnittlich schneller Berner. So, voilà, ein Teil von dieser Untersuchung war mindestens bei uns immer gewesen, dass wir die Augen testen müssen. Es funktioniert ja so, dass man auf einer gewissen Distanz muss stehen und dann mit dem, oder ein Auge muss abdecken und dann versuchen zu entziffern, eben in welche Richtung das jetzt der E ist. Ich habe gerade gehört von jemandem aus unserem Chor, der den Lastwagenausweis hat, also für Lastwagen zu fahren, dass man das zur regelmässigen Kontrolle immer noch so macht. Offenbar steht man immer noch so auf einer Distanz, muss das Auge zuhaben und die E sehen, das hat sich nicht verändert. Die Bibel redet davon, dass wir nicht nur mit unseren äußeren Augen sehen können, sondern auch mit unseren Augen vom Herz, mit unseren inneren Augen können sehen oder entsprechend eben auch nicht gut können sehen. Die Augen vom Herz. Mit ihnen, sagt die Bibel, können wir Sachen wahrnehmen, die unseren äußeren Augen verborgen bleiben. Und wenn wir heute in das Thema hineingehen, drei wichtige Blicke, dann begegnen wir da im Text, haben wir auch schon vorhin gelesen, vom Stephanus, einem Mann, der in einer unglaublich herausfordernden Situation, unter ganz viel Druck, unter Lebensgefahr, innerlich ganz gut sieht. Geschärfte Augen vom Herz hat. Und das begeistert mich, weil man ja sagt, besonders unter Druck, kommt führen, was in unserem Inneren drinnen ist. Vielleicht habt ihr den Spruch auch schon gehört. Ich finde, es ist wirklich wahr. Unter Druck kommt führen, was ist in dir drin. Und beim Stephanus sehen wir, da ist ein Mann, der hat Augen vom Herz, die ganz klar und deutlich sehen. Und von ihm wollen wir heute Morgen auch lernen, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Es ist mein Gebet, dass der Heilige Geist uns auch so geöffnete Augen vom Herz schenkt. Erleuchtet die Augen vom Herz, schreibt der Paulus. Epheser 1, Vers 18, da hier nach der Hoffnung für alle heisst, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Und hier sind eben nicht die äußeren Augen gemeint. Hier sind die Augen vom Herz gemeint, wo der Heilige Geist uns öffnen oder eben, wie es der Luther übersetzt, uns möchte erleuchten. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Versuchen wir uns kurz in die Story hineinzuversetzen, wo wir da so blitzlichter daraus vorhin haben dürfen hören. Apostelgeschichte 6. Im Vers 8 heisst, der Stephanus wirkt mit grosser Kraft unter dem Volk. Er ist gesegnet mit der Kraft vom Heiligen Geist, er tut grosse Zeichen, er hat die Aufmerksamkeit von ganz vielen Leuten in der Stadt auf sich gezogen. Und wie es so ist, dann findet man eben nicht nur Freunde, sondern in den folgenden Versen wird ja davon geredet, dass auch Nieder auf den Platz kommen. Leute, die ihm den Erfolg nicht gönnen können. Aber, was sie da mit ihm in Streitgespräch sich verwickeln, da heisst im Vers 10, doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Wow! Das wünsche ich mir, dass man das von uns kann schreiben oder sagen. Gegen die Weisheit und die Kraft vom Heiligen Geist, nicht weil sie so gescheit und so bildet und weiss nicht was sie, sondern weil der Heilige Geist innen wohnt, da hätte man gar nicht entgegenhaben können. Eine Kraft im Stephanus drin, Kraft vom Heiligen Geist, da hast du nicht können diskutieren, da verlierst du einfach. Und darum gehen die Gegner vom Stephanus zum Plan B über. Das lesen wir dann in den Versen 11 und folgende. Sie stiften falsche Männer an, falsche Zeugen, die Behauptungen aufstellen, die der Stephanus so gar nie hat gesagt, dass er gegen Mose, gegen das Gesetz sich auflehne. Und das bringt dann die religiöse Elite gegen Stephanus auf. Und das Resultat heisst, sie fielen über ihn her, rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und dann heisst es im Vers 15, das ist so wie Stille vor dem Sturm, oder wie könnte ich wie sagen, so die grosse Spannung, bevor der Vorhang aufgeht für irgendeine Darbietung, heisst es, alle, die im Ratssaal saßen, richteten ihren Blick nun auf Stephanus. Gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Stell dir den Moment vor. Die stehen da, oder die hocken da in diesem Ratssaal. Und alle schauen jetzt auf den Stephanus. Gespannt darauf, was kommt jetzt? Wie wird er sich verteidigen? Was bringt er jetzt zu seinen Gunsten vor? Und das ist eben interessant. Er verteidigt sich gar nicht. Was der Stephanus jetzt macht, ist, er rollt die Geschichte vom Volk Israel auf. Er lässt das Wort Gottes für sich sprechen, ohne einen Haufen dazu zu sagen. Er lässt das Wort Gottes für sich sprechen. Und ich glaube, ich weiss, warum das der Stephanus das macht. Schon sein Meister, Jesus, hat es ja genau gleich gemacht. Der zum Beispiel in der Wüste draussen, wo er ist versucht worden vom Find. Und dann hätte er seiner Autorität als Sohn Gottes antworten und sagen, meine Autorität als Sohn Gottes sage ich dir, Find, fahr ab. Aber Jesus, was macht er? Dreimal. Bei allen drei Versuchungen gibt er Antwort mit, es steht geschrieben. Nimmt er Bezug aufs Wort Gottes. Auch als Sohn Gottes. Und darum ist der erste Blick, den wir hier zusammen anschauen wollen, heute, der Blick ins Wort. Der erste Blick, den wir hier beim Stephanus sehen, in dieser unglaublichen Herausforderung, die nicht drinnen steht, ist, er hat einen scharfen, klaren Blick ins Wort Gottes. Er sieht das, was um ihn herum passiert, aus dem Licht oder im Licht vom Wort Gottes. Er sieht sich selber und seine Umstände als Teil von der Geschichte Gottes. Ich habe mich gefragt beim Vorbereiten, ist es nicht eine grosse Tragik, dass so viele Christen heute das Wort Gottes nicht mehr kennen? Ist das nicht eine grosse Tragik, dass wir freiwillig uns vom Finden entwaffnen lassen? Weil die Bibel redet davon, dass das Wort Gottes unsere Waffe ist im Kampf gegen Find, so wie Jesus uns das auch vorgelebt hat, oder wie wir es hier beim Stephanus sehen. Es kommt mir fast so vor, wie wir durch das, dass wir das Wort nicht mehr kennen, nicht mehr verankert sind in der Bibel, wie freiwillig unsere Waffen Find abgeben. Sagen wir, uns freiwillig entwaffnen. Und dann ist nicht mehr wehren im Moment, wo wir angegriffen werden. Die Bibel sagt ganz deutlich, nur mit Hilfe vom Wort von Gott können wir gegen die Kämpfe oder in den Kämpfen, die wir stehen, in unserem Leben drinnen, siegreich sein. Und zwar gegen innen und gegen aussen. Auf beide Seiten. In den Kämpfen in uns drin und in den Kämpfen um uns herum. Hebräer 4, Vers 12 sagt das so deutlich. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Schärfer als schärfstes Schwert. Es durchdringt unsere innersten Wünsche. Träume, Emotionen, da trennt es und macht klar, was ist göttlich, was ist fleischlich. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das ist das Wort Gottes. Beim Lesen vom Wort Gottes bekommen wir geöffnete Augen vom Herz über uns selber. Aber auch, wie es dann in der zweiten Stelle steht, was um die Waffenrüstung geht, setzt den Helm der Rettung auf. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Das ist wie der Diener, der das Schwert uns her hat, dass wenn wir in den Kampf gehen, das Schwert wir dürfen nehmen, das Wort Gottes und siegreich dürfen sein. Dieses Schwert, heisst hier, ist das Wort Gottes. Ich möchte euch richtig lustig machen heute Morgen. Einladen, ganz neu, mit Freude eure Bibel aufzuschlagen. Mit Freude eure Bibel zu lesen. Das Wort Gottes nicht nur so zu lesen, dass wir ein bisschen mehr wissen über Gott oder ein bisschen mehr verstehen, sondern auch in dem Blick oder mit dieser Absicht, dass es unsere Herzensaugen da verleuchten. dass wir Klarheit bekommen in den Herausforderungen, wo wir stehen, auch darüber, was geht da ab in mir drinnen. Ein klarer, scharfer Blick für uns selber. Und dass wir neu die Kraft dürfen erleben, die drinnen ist, mit dem Wort Gottes dürfen, mit der Wahrheit vom Wort Gottes im Alltag unterwegs zu sein. Nicht müssen auf die Lügen vom Wind hineinfallen, weil wir die Wahrheit kennen. Genau das sehen wir bei Jesus. Er fällt nicht auf die fiesen Lügen vom Wind hinein, weil er die Wahrheit kennt. Und weil er kann sagen, er steht geschrieben, das ist die Wahrheit. Und der Wind hat kein Biss. Er hat keine Möglichkeit, die Wahrheit irgendwie in Frage zu stellen. Das ist ja spannend. Er muss sich immer geschlagen geben, wenn Jesus sagt, er steht geschrieben, dann ist es so und dann gilt es. Und er kann das nicht weiter in Frage stellen. Genau das ist die Einladung heute Morgen, wo uns der Stephanus so weit auf den Weg geht. Ein geöffneter Blick, ein klarer Blick ins Wort. Und ich denke, der Hieronymus, ein Kirchenvater aus dem 4., 5. Jahrhundert, hat recht, wenn er sagt, die Bibel nicht kennen, heisst Christus nicht kennen. Die Bibel nicht kennen, heisst Christus nicht kennen. Warum? Weil Jesus ja das Fleisch wordene Wort ist, das Mensch wordene Wort. In Jesus sehen wir Wort Gottes in Aktion. In Perfektion, Mensch gewordenes Wort Gottes. Und wenn wir die Bibel lesen, ist es immer wieder auch mein Anliegen, auch mein Gebet, dass wir Jesus dürfen begegnen drinnen. Aus dem vollkommenen, lebendigen Wort Gottes. Der erste Blick also geht ins Wort Gottes. Der zweite Blick, der geht ins Innere von den Mitmenschen. Am Schluss von seiner Rede nämlich spricht der Stephanus seine Zuhörer ganz direkt an. Und das nicht gerade zimperlich. Wir müssen mal hören, was er denen gerade an den Kopf raus sagt. Apostelgeschichte 7, 51 und folgende. Starkköpfig seid ihr. Paff! Also das sage ich nicht ich zu euch, sagt der Stephanus zu seinen Zuhörern. Starkköpfig seid ihr. Im Herzen seid ihr wie die Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit. Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Eure Vorfahren taten es und ihr macht es genauso. Ihr habt Gottes Gesetz mit Absicht missachtet, obwohl ihr es durch die Hand von Engeln empfangen habt. Wow. Das ist harte Kost. Und kann man verstehen, dass sie wütig geworden, kann man verstehen, dass sie ihn aus dem Weg räumen. Und ganz offensichtlich trifft der Stephanus mit seinen Worten, weil nachher heisst es gerade im Vers 54, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Wow. So live. Vorstellst, die knirschen mit den Zähnen, so taumen sie sie, weil das, was der Stephanus sagt, haargenau stimmt. In die Mitte trifft, in die schwarze trifft von ihrem Herzen. Schau, das menschliche Leben, das gleicht an einem Eisberg. Vom Eisberg sieht man ja, dass Maximum etwa ein Drittel an der Oberfläche ist und sicher zwei Drittel oder eher noch mehr verborgen unter dem Wasser oder im Wasser ist. Das ist der Titanic zum Verhängnis geworden. Und ich finde es noch cool, der Vergleich ein Drittel, zwei Drittel. Weil ich glaube, mit uns Menschen ist es ja ganz ähnlich. Wir bestehen aus einem Körper, aus einem sichtbaren Teil, aber wir bestehen ja auch noch aus einer Seele und einem Geist. Und es stimmt etwa gerade so das Verhältnis, oder? Ein Drittel ist sichtbar, das ist das, was ihr seht heute Morgen von mir und voneinander. Zwei Drittel ist unsichtbar. Seele und Geist in uns drinnen. Und ob schon das so ist, tun wir den Äußerlichkeiten ein unglaublich grosses Gewicht geben. Unsere Gesellschaft fährt voll ab aufs Äußerliche. Das ist eine riesen Industrie, das wisst ihr alle so gut wie ich, die von dem lebt, dass wir so fixiert sind aufs Äußere. Das ist eine Milliardenindustrie. Darum finde ich es cool, zwischen mal eine Übung zu machen, wo wir unsere äußeren Augen mal bewusst verbinden oder eben zum Beispiel in die blinde Kuh gehen zu Nacht essen. Wer hat das schon mal gemacht, in die blinde Kuh zu Nacht gegessen? So in einem Dunkelrestaurant, ein paar ist schon von euch. Wir haben das letztes Jahr gemacht mit der Gemeindeleitung. Und ich sage euch, das war ein fantastischer Abend, den wir hier verbracht haben. Sehr lustig gehabt. Es ist natürlich witzig, wenn man den Nachbarn auch noch ein bisschen im Teller rumtut und so. Die Stimmung war tiptop. Aber spannend hat mich gedacht. So, nachdem wir vielleicht etwa 4 Stunden drin waren, hat der Guido, einer aus unserer Gemeindeleitung, ist neben mir gehockt und hat gesagt, du, der Kellner hat auch noch so ein intensives Deo. Wäre dir das schon mal aufgefallen, in einem normalen Restaurant, was für ein Deo oder Rasierwasser oder was auch immer, das der Kellner hat? Vielleicht. Wenn es ganz dominant ist, dann nimmt es vielleicht wahr. Man nimmt plötzlich Sachen wahr, wenn man nicht mehr sehen kann mit den äußeren Augen, wo man sonst einfach so drüber weggeht. Weil die Augen, die äußeren, so dominant sind. Die liefern uns so schnell immer alle Informationen, dass wir gar nicht dazu kommen, noch mit den inneren Augen zu schauen. Oder mit unseren anderen Sinnen wahrzunehmen. Ich finde es total spannend, dass ganz am Anfang von der Bibel, 1. Mose 3, Vers 5, dort hier, wo die Schlange die Eva versucht, dass sie von dieser Frucht essen soll, sagt sie ihr, dass wenn sie von dieser Frucht isst, ihre Augen aufgetan werden. Jetzt ist es ja nicht so, dass Eva nicht sehen konnte. Die hätte ja schauen können, die hat den ganzen Garten, das Paradies wahrnehmen. Da ist etwas anderes gemeint, was die Schlange der Eva verspricht. Es scheint aber, dass die ersten Menschen im Paradies auch noch auf eine andere Art geschaut haben, als dass wir es heute tun. Ich vermute, dass sie sich ganzheitlicher wahrgenommen haben, in dieser unmittelbaren Gegenwart Gottes, ohne Sünde, ohne Verzerrung von der Sünde, ganzheitlicher wahrgenommen haben, als wir das heute tun. Vielmehr eben so, wie Gott uns wahrnimmt. 1. Samuel 16, Vers 7, sagt Gott zum Samuel, es ist nicht so, wie der Mensch sieht. Das finde ich noch krass, he? Es ist nicht so, wie der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Jahwe aber sieht auf das Herz. Es ist nicht so, sagt Gott, wie der Mensch denkt, dass es ist, was so fest von Äußerlichkeiten prägt ist und auf Äußerlichkeiten schaut. Gott sieht das Herz. Ich denke, viele von euch kennen das Märchen vom kleinen Prinz. Wo der Fuchs ja das so deutlich auf den Punkt bringt, wo er sagt, das ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ich glaube, unsere Welt, unsere Gesellschaft, wir selber auch, sehnen uns nach dem noch anders wahrgenommen werden, als nur äußerlich. Wir sehnen uns nach dem tiefer erkannt werden, so wie das im Paradies war, von Herz zu Herz erkannt zu werden. Niemand von uns liebt, schubladisiert zu werden. Also, ich glaube, ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der sagt, ich liebe es, Vorurteile, wenn andere Vorurteile haben über mich, wenn sie mir irgendwie in eine Schublade stecken. Wir alle, wir sehnen uns eigentlich danach, dass uns andere wahrnehmen, wie wir wirklich sind. Uns dürfen es offenbaren. Und doch schwingt gerade dort, wo wir das versuchen, immer auch ein Stück Angst mit, oder? Ein Stück Angst, verletzt zu werden. Ein Stück Angst, abgelehnt, missverstanden zu werden. Wir arbeiten ja mit Kleingruppen, zu Hotel dir auch. Und dort üben wir ja das. So das Echtwerden voreinander. Und das ist ja nicht etwas, was man einfach einmal hat entdeckt und nachher funktioniert das und läuft das und alles immer so ganz ehrlich und transparent zueinander. Das ist immer wieder ein neues Ringen drum. Dass wir nicht an der Oberfläche bleiben bei dem, was wir austauschen. Im Füreinander beten. Im Anteil geben. Was eine Predigt zum Beispiel mit uns hat gemacht oder wo wir unterwegs sind. Und ich merke immer wieder, auch nach schon einigen Jahren Zellenleiter sein, das ist ein Ringen drum, weil es eben mit Verletzbarkeit zusammenhängt. Ich mache mich verletzlich, wenn ich auch meine Schwächen mit anderen teile. Wenn ich ihnen einen Blick in mein Leben ermögliche, wo man eben so von aussen sonst einfach nicht hat. Ich glaube, das beste Training, das wir machen können, für dass wir unsere Mitmenschen mehr anfangen mit den Augen von Gott sehen, ist, dass wir bei uns selber anfangen. Nämlich dort, dass wir lernen, uns mit den Augen Gottes anfangen zu sehen. Und wenn wir mit den Augen Gottes uns lernen zu sehen, die Liebe Gottes in seinen Augen für uns dürfen anfangen erkennen und uns drinnen anfangen bewegen, wird es uns einfacher fallen, auch unsere Mitmenschen mit Gottes Augen zu sehen. Und darum möchte ich euch so ein paar Worte einfach zusprechen heute Morgen. Wort von Gott an jedes einzelne von uns, das du ganz persönlich für dich darfst nehmen, wie Gott dich eben sieht. Vielleicht auch ganz anders, als du dich selber siehst. Vielleicht denkst du, ich bin ein schlechter Christ. Und jetzt haben wir da gehört vom Betten vorhin, heute Morgen bin ich noch gar nicht auf den Knien gesehen. Und sowieso, jetzt Bibel lesen vorhin, das funktioniert auch schlecht. Ich weiss nicht, wie du dich siehst. Aber ich glaube, wenn du möchtest, andere mit Gottes Augen sehen, ist es ganz wichtig, dass du dich selber zuerst lernst, mit Gottes Augen sehen. Du darfst die Augen zumachen, wenn du möchtest, du darfst mitlesen auf der Folie. Wort Gottes, Wahrheiten, einfach so ein bisschen anders formuliert, wie wir es in der Bibel finden, ganz persönlich für dich. Du bist meine Tochter, mein Sohn, mein geliebtes Kind. Ich habe dich geschaffen, weil ich dein Dasein will. Ich habe dich ins Leben, ins Dasein gerufen, weil ich dich brauche. Ich habe dich an einen Platz gestellt, an dem du dich bewähren sollst. Kein anderer kann diesen Platz so ausfüllen wie du. Ich allein kenne deinen wahren Wert. Die Menschen beurteilen dich nach dem Äußeren, nach deinen Leistungen, deinen Umgangsformen, deiner Anpassungsfähigkeit. Auch du selber beurteilst dich nach Wertmaßstäben, die du von anderen übernimmst. Du machst dir ein falsches Bild von dir. Ja, du verkennst dich manchmal sogar mehr, als andere dich verkennen. Ich allein. Ich allein weiß, wer du wirklich bist. Denn ich schaue dir ins Herz. Und mein Blick, der alle Masken durchdringt, ist ein Blick der Liebe. Der Blick, der das Gute in dir aufspürt. Der Blick der Liebe, der dich bejaht, der dich wachsen lässt, der dich erwählt. Lebe unter dem Blick meiner Liebe. Lass dich von meiner heilenden Hand, von meiner Liebe berühren. Erkenne deine Würde, erkenne deinen Auftrag. Liebende Worte von Gott an dich ganz persönlich. Aus der Perspektive, wie er dich sieht. Ich finde das so stark hier formuliert, dass wir uns manchmal selber oft noch mehr verkennen, als das andere in uns verkennen. Wir dürfen uns auf einen Weg machen, uns selber im Licht von Gott dürfen zu sehen. Und in dem Mass, wo wir das erleben, in dem Mass, wo ich das angenommen bin bei Gott, seinen lieben Blick auf mein Leben erleben, wird ich fähig, auch andere mit seinen Augen zu sehen. Das ist übrigens eine spannende Übung. Wir haben das vorletzt an einem Gebetsabend gemacht. Wir sind aufgefordert worden, dass wir einen Moment Gott fragen, wie siehst du mich? Vielleicht kommt irgendeine Bibelstelle, vielleicht erinnert er dich an ein Lied. Ich habe so ein Bild bekommen mit einer Amsel. Eine Amsel, die zuoberst auf einem Baum hockt und so fröhlich ihr Lied singt, ob es jemand gehört oder nicht. Und wir haben das sehr angesprochen, es hat gerade in meine Situation dann auch hineingesprochen. Ganz eine gute Übung, einfach mal Gott fragen, wie siehst du mich? Wie nimmst du mich wahr? Was siehst du, wenn du mich anschaust? Gemein ist ein fantastisches Übungsfeld, wo wir dürfen lernen, einander auf eine neue Art und Weise lernen zu sehen. Lasst uns die Chance nutzen, auch in unseren Kleingruppen. Und wo wir die Möglichkeit haben, Gebetsgruppen, aber auch schon in unseren Familien, lasst uns üben, einander nicht nur so wahrzunehmen, eben wie man sich äußerlich sieht, sondern Augen zu haben, die offen sind. Für das, was tiefer ist, für die zwei Drittel, die verborgen sind, für die Not voneinander, für das Potenzial voneinander. Vielleicht auch für eine Gefahr, die der eine oder andere gerade so drinnen steht. Und manchmal ist in dem einander wahrnehmen auch nötig, dass wir deutliche Worte brauchen. Wie es auch der Stephanus hat gemacht. Vielleicht sagen wir einander nicht gerade so direkt wie der Stephanus, vielleicht aber manchmal schon. Weil die Liebe uns dazu treibt, eben auch echt zu sein, zueinander. Und nicht gegenüber einander irgendwie etwas säuseln und im Herz denken, Mann, hat euch denen noch nie jemand gesagt, dass das und dieses und das. Dort eben auch echt zu werden. So wie es im Hebräer 10 steht, lasst uns aufeinander Acht haben. Das ist nicht nur an Leiter geschrieben oder so, sondern wir gegenseitig aufeinander Acht haben, sei es dann weiter uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Der erste Blick vom Stephanus geht also ins Wort Gottes und wir werden eingeladen heute Morgen. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Haben wir erleuchtet die Augen vom Herz für das Wort Gottes? Kennen wir die Kraft vom Wort Gottes für unser persönliches Leben, für unser Umfeld? Der zweite Blick von Stephanus, der geht ins Herz der Mitmenschen. Er hat gelernt, seine Mitmenschen nicht nur nach dem Äußeren zu beurteilen, sondern ihr Herz ihnen zu sehen. Und der dritte Blick, den wir heute Morgen noch zusammen anschauen wollen, ist der Blick nach oben. Kapitel 7, Apostelgeschichte, Vers 54 und folgende heisst, wir haben es schon gehört. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Das ist der dritte Blick. Der Blick gegen oben, in offenen Himmel, in geöffneten Himmel, in die geöffnete Dimension Gottes, die der Stephanus hier erlebt. In unseren Breitengraden sind wir ja nicht gerade dafür bekannt, dass wir so einen Blick pflegen für das Unsichtbare. Wir sind ganz stark geprägt von der Aufklärung, die uns hat gesagt, nur das, was man sieht, mit den richtigen Augen sieht, nur das ist Wirklichkeit. Nur das, was man beweisen kann, was die Wissenschaft irgendwo auf einen Punkt bringt, nur das gibt es. So sind wir geprägt. So funktionieren unsere Schulen, biegen das Wissen in unsere Kinder hinein, damit sie dann wissen, nur das, was bewiesen ist, das gilt. Aber die Offenbarung und die Bibel, ganz allgemein, lässt uns immer wieder dazu ein, geöffnete Augen zu bekommen für Gottes Realität, die man eben mit irdischen Augen nicht sehen kann. In Offenbarung 3, Vers 18 heisst zum Beispiel, dass Jesus der Gemeinde in Laodicea sagt, ich rate dir, Augensalbe von mir zu kaufen. Augensalbe, damit du siehst. Die Stadt war eben gerade bekannt für ihre Augensalbe. Das ist die Ironie. Das ist aber noch spannend, wenn man ein bisschen weiss, was ist der gelaufen. Die waren berühmt für ihre Augensalbe. Und jetzt sagt Jesus ihnen, aber ich rate euch, dass ihr Augensalbe bei mir kauft. Nicht für die Augen da, sondern für die Augen im Herz. Deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Gottes unsichtbare Welt, die kann man nur mit den Augen vom Herz sehen. Und Gott möchte uns reinnehmen in diese Dimension. Schaut, wenn wir Reich Gottes bauen wollen, allein mit dem, was wir wissen und sehen und verstehen, kommen wir nicht so weit. Das haben ja auch die Jünger und Leute zur Zeit von Jesus müssen erleben, wo immer gehofft, dass das Reich jetzt sichtbar wird, dass die Römer mal aus dem Land vertrieben werden, dass da Frieden kommt und Jesus sich als König einsetzen und Israel wieder herstellt. Und Jesus hat immer wieder gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich funktioniert nicht so, wie ihr denkt. Das funktioniert nicht so mit Armeen, die irgendeinen Putsch machen und Römer rausschießen, sondern es ist anders, es hat eine andere Charakteristik. Und wenn wir das Reich Gottes wollen, wahrnehmen, dann brauchen wir geöffnete Augen vom Herz. Wir brauchen eine innere Show von Gottes Realität, damit wir nicht in der sichtbaren Dimension verhaftet bleiben. Gell, wenn wir beten, für jemanden, der krank ist zum Beispiel, dann brauchen wir geöffnete Augen vom Herz. Meine äusseren Augen, die nehmen wahr, der ist krank. Meine Erfahrung sagt mir, je nachdem, was für eine Krankheit ist, wird nicht so schnell wieder gesund. Vielleicht wird er gar nicht mehr gesund, sagt meine Erfahrung. Einfach aufgrund von dem, was ich weiss. Schwierig so für jemanden zu beten, oder? Da muss man so Glaubensübungen machen und probieren, ein bisschen Hoffnung zu vermitteln. Aber das ist es ja nicht wirklich. Wir brauchen geöffnete Augen vom Herz, wahrzunehmen, was da im Königreich Gottes parat ist. Ein geöffneter Himmel wie der Stephanus, den wir wahrnehmen. Wow! Da ist ja Heilig parat. Jesus hat am Kreuz so Heilig erkauft. Und ich darf jetzt als Stellvertreter von Jesus auf dieser Erde das jemandem zusprechen. Das funktioniert nur, wenn wir mit unseren inneren Augen sehen. Zum Beispiel, wir können es auf unsere Gemeinden beziehen, wir können es auf unsere Dörfer beziehen, wo wir sind. Wenn wir nur sehen, was vor Augen ist, muss ich sagen, das Hutu, da läuft viel schief. Wirklich. Schulkommission, wie gesagt, Mann! Da ist ein Haufen im Argen und wir haben Schwierigkeiten überall. Aber man kann heute auch noch aus anderen Augen sehen. Mit diesen Augen vom Herz, mit diesen Augen, die Gottes Geist schenkt, was er möchte tun. Wie er dran ist, Familien zu retten, Menschen an sein Herz herzuziehen, eine neue Perspektive. Es kommt darauf an, mit welchen Augen, dass wir schauen. Wir brauchen so eine innere Show, wie es der Stephanus hatte. Oder wie es der Diener von Elisa hatte. Wo der Elisa betet für ihn, dass Gott ihm die Augen öffnet und er nicht nur das Findliche her sieht, das da versammelt ist. Das war ja nicht so ein glaubenserweckender Anblick gewesen, da, wo er am Morgen ist rausgekommen und sieht, da ist die ganze Armee versammelt. Sondern auch zu sehen, was ist in der unsichtbaren Welt parat. Und er merkt plötzlich, dass ja mehr, die für uns sind, als die gegen uns sind. Der Thomas Reiter ist ein Astronaut. Der war im Jahr 2006 ein halbes Jahr lang an Bord von der internationalen Raumstation ISS. Ein halbes Jahr lang im Weltall. Mega eindrücklich gewesen. Und er erzählt in einem Interview davon, wie der Blick von außen, der Blick von oben auf die Erde ihn nachhaltig hat geprägt. Und er schließt den Bericht mit den Worten: Die Prioritäten verschieben sich. Man sieht die Dinge ganz anders. Die Prioritäten verschieben sich. Man sieht die Dinge ganz anders. Und genau das passiert, wenn wir einen Blick in Gottes unsichtbare Welt bekommen. Wenn wir Augen trainieren und vom Heiligen Geist geschenkt bekommen, wo eben nicht nur das Sichtbare, sondern das Unsichtbare sehen. Plötzlich verschieben sich Prioritäten. Plötzlich sehen wir Sachen ganz aus einer neuen Sicht, auch aus einer Sicht vom Glauben. Wir brauchen den Blick von oben. Und es ist letztendlich der Blick von oben, der unsere Welt zurechtdrückt und uns davor bewahrt, dass wir nur auf uns selber fixiert sind und uns um uns selber drehen, vom Alltag gefangen genommen werden. Der Blick vom Stephanus in den Himmel hat ihn zu dieser gewaltigen Aussage geführt. Ganz am Schluss von seinem Leben seine letzten Worte: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Das ist Ausdruck davon, dass einer nicht nur sieht, was vor Augen ist. Wir sagen: Herr, behalte ihnen die Schuld. Rächs einmal. Das wäre menschlich. Das wäre total menschlich. Aber nein, er sieht den Blick im Himmel. Er hat einen anderen Blick als nur das, was vor Augen ist. Und er betet am Schluss von seinem Leben sogar: Herr, vergib ihnen die Schuld. Um klar zu sehen, genügt oft schon ein Wechsel der Blickrichtung. Und zu dem möchte ich uns alle heute Morgen einladen. Weißt du, wo das der Heilige Geist zu dir geredet heute Morgen, was das dich beschäftigt, wenn, welchen Punkt, dass du möchtest nachgehen. Ich lade uns herzlich ein. Ein neuer Blick, ein scharfer Blick ins Wort Gottes. Neu, vielleicht auch das Schwert wieder zu nehmen, wenn du merkst, ich habe mich lang entwaffnet. Ich habe mir das Schwert auf die Seite gelegt. Und dich heute Morgen zu entscheiden, zu sagen, ich nehme es wieder. Und ich will wieder gewappnet sein. Auch für die Herausforderungen von meinem Leben. Gegen innen, gegen aussen. Vielleicht hat dich der Punkt angesprochen vom Blick ins Innere der Menschen. Und du merkst vielleicht, ich habe den Blick Gottes auf mein Leben so noch gar nie wahrgenommen. Ich denke alles andere über mich als die Wahrheit vom Wort Gottes. Wahrheiten, wie wir heute Morgen haben, zusammen empfangen. Und entsprechend fällt es dir vielleicht schwer, ins Leben von anderen das zu sehen, im Leben von anderen, wo Gott sieht. Also vielleicht merkst du, ich bin so fest im Sichtbaren verhaftet, so fest in meinem Erfahrungshorizont innen gefangen. Und du entscheidest dich heute Morgen und sagst, Herr, öffne mir den Blick auch für deine unsichtbare Dimension, für dein unsichtbare Königreich. Ich will nicht verhaftet bleiben im Hier und Jetzt, sondern ich will rechnen mit deinem übernatürlichen Wirken. Mit dem, dass du noch so viel anders bist, noch so viel grösser und herrlicher. Wenn du heute Morgen irgendwo so eine Sehschwäche hast entdeckt, dann ist Gott der Letzte, der jetzt richtend auf dich zeigt und sagt, du siehst nicht gut. Sondern er lässt dich ein und sagt, kauf Augensalbe bei mir. Komm und empfang von mir alles, was du brauchst, für geöffnete Augen vom Herzen zu haben. Und ich möchte mit dem schließen. Genau, die drei Dimensionen. Und die einladen dazu. Eröffne euch die Augen. Damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Worauf ihr hoffen könnt. Welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Amen. Und Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen uns Augensalbe schenkst. Dass wir zu dir kommen dürfen, in diesen Punkten und Dimensionen von unserem Leben, die wir heute Morgen haben gemerkt, da möchten wir wachsen. Da sind wir vielleicht in der Gefahr, uns mit viel zu wenig einfach so zufrieden zu geben und zu sagen, ja, das ist etwa normal. Da ist vielleicht ein neuer Hunger geweckt worden nach deinem Wort. Nach dem erkannt zu werden von dir, wie wir wirklich sind. Andere zu erkennen, wie sie wirklich sind, nach diesen zwei Dritteln, die unter Wasser sind vom Eisberg. Eine Sehnsucht nach deinem Königreich ist der Nahausstrecken nach dieser unsichtbaren Dimension, die aber genauso Realität ist und uns umgibt. Danke, dass wir auch als bedürftige Menschen dürfen zu dir kommen. Danke, dass du eben nicht richtend uns begegnest, sondern mit Augen von der Liebe uns anschaust heute Morgen. Und dass du gerne uns Augensalbe schenkst, für den, wo wir gerade so haben gemerkt, wir möchten den nächsten Schritt gehen. Wir brauchen es, dass du unsere Augen vom Herz erleuchtest, wie es da der Paulus schreibt. Und uns zu Menschen machst, die nicht nur gute Augen haben vom Körper, sondern auch scharf und klar sehen im Herzen. Und so segne ich euch, jedes Einzelne, im Namen Jesus, und sage, du sollst eine Frau, ein Mann sein nach dem Herz Gottes, der sieht, wie er sieht. Und ich segne die Gemeinde, das Chor hier als ein Chor, das nicht verhaftet ist im Sichtbaren und abwägt, was ist möglich und was nicht, sondern das freigesetzt ist, in Gottes Dimension anfangen zu denken, in Gottes Dimensionen zu sehen und mit all dem, was Gott euch an Visionen und Träumen hat gegeben für die Zukunft, dass ihr dürft mutig in das hineingehen, mutig Schritte wagen. Und erleben, die auf unserer Seite sind mehr als die auf der Gegnerseite. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Gib ein Wort dir zurück.
Ich möchte Matthias Stalder ganz herzlich Danke sagen. Und es hat mir selber auch wieder Augen geöffnet. Und ich denke euch allen auch. Und wir möchten einfach noch aufstehen, um zu sagen. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du zu mir geredet hast und sicher auch zu jedem von uns. Und danke, dass wir jetzt einfach unsere Herzen dir anlegen, dass du kannst auch in der kommenden Zeit, in den kommenden Wochen und Monaten einfach auch mit uns sein, uns die Augen immer wieder neu aufmachen und uns auch Mut gibst, einfach den Weg so zu gehen mit der Waffenrüstung, die du uns schenkst. Danke, kommst du in die nächste Zeit mit uns und bist du bei uns und bleibst du bei uns. Amen. Wir hören noch das Ausgangsspiel von der Musik.